Ich mache eine kurze Wiederholung von dem, was ich das letzte Mal gesagt habe und beginne damit heute. Und zwar, die Idee ist, dass wir uns mit Buddhismus und Gesellschaft beschäftigen. Und zwar das aus einer historischen Perspektive. Also was ist so in den letzten 2.500 Jahren zu dem Thema passiert. Und der erste Punkt ist der, dass es da unterschiedliche Perspektiven drauf gibt. Das heißt, man kann die gleiche Geschichte aus unterschiedlichen Perspektiven berichten. Und in meinem einfachen Denken habe ich jetzt mal drei Perspektiven unterschieden. Es gibt einmal, die älteste Perspektive ist die von christlichen Missionaren, die sozusagen ab dem 15. Jahrhundert mit Buddhismus in Kontakt gekommen sind, als erste davon berichtet haben und denen wir es sozusagen auch zu verdanken haben, dass die ganze Geschichte Buddhismus heißt. Weil die nämlich am Anfang geglaubt haben, dass das eine Religion ist oder ein Kult ist oder Götzenanbeter, so nannten sie das, was sie da gesehen haben. Und der Götze, das ist der Buddha. Sprich, der Gott, den die Leute da anbeten, ist der Buddha. Und deswegen ist dieser Name Buddhismus entstanden. Oder Schopenhauer und andere Autoren des 19. Jahrhunderts haben das dann teilweise auch Buddhismus genannt. Daher kommt der Name. Und man kann sich natürlich die Frage stellen, ob das, was wir hier machen, ob das wirklich so eine Art Anbeten des Buddha ist. Aber das ist die eine Perspektive. Die zweite Perspektive, die dann mit im Laufe der Kolonialisierung Südostasiens entstanden ist, ich nenne diese Perspektive die wissenschaftliche Perspektive. Das heißt, Wissenschaftler sind mit diesen Kolonialherren gereist, beziehungsweise haben sich dann ab dem 17. Jahrhundert damit beschäftigt, also was für Kulturen sind denn das? Und das ist so ein Blick der Eroberer auf die eroberten Völker und damit ich ein Volk besser beherrschen kann, gibt es Leute, die halt untersuchen, wie das so mit der Sozialstruktur da funktioniert, wie das mit der Sprache funktioniert, wie das mit der Religion des jeweiligen besiegten Volkes funktioniert, weil wenn ich als Eroberer den Durchblick habe über die Leute, die ich unterdrücke, dann ist es immer ganz gut, je mehr Wissen ich habe, desto einfacher ist das dann. Und man darf ja nicht vergessen, zum Beispiel, ja, also die Zahlen sind natürlich wie immer ungenau, aber wenn man sich mal Indien hier anschaut, so, also hier, das geht natürlich jetzt hier oben noch ein bisschen weiter, aber wir machen jetzt einfach mal so einen Sprung, Indien unter englischer Kolonialherrschaft, ja, ab so 1800 oder ab dem frühen 18., na, späten 18. Jahrhundert, frühes 19. Jahrhundert, dann muss man sich mal überlegen, in Indien, ich glaube jetzt, vielleicht weiß das jemand besser, gibt es 1,2 Milliarden Leute oder so in der Größenordnung, irgendwas mit einer Milliarde. Nee? Okay. Also in dieser Größenordnung. Das heißt also, vor 200 Jahren waren es vielleicht 600 Millionen. Pi mal Daumen vielleicht, ja. Und Engländer, sprich die Kolonialherren, waren um die 300.000 nur. So in der Blüte. Das heißt, das Verhältnis zwischen 300.000 Briten zu 600 Millionen Indern muss man sich natürlich überlegen, dass das, also die Frage auftaucht, wie haben die Inder, wie haben die Briten das geschafft, diese riesige Menge an Leuten zu beherrschen? Das ist natürlich erstmal eine spannende Frage. Und was dazu kommt, ist natürlich, erstens hatten sie eine überlegene Waffentechnologie, aber trotzdem 300.000 Gewehre gegen 600 Millionen Leute wird es wahrscheinlich auch nicht wirklich spielen. Das wollten sie auch nicht. Das hätte auch keinen Sinn gemacht, weil sie hätten ja das Land gar nicht besiedeln können, sondern sie wollten sie ausbeuten. Das war ja die Idee. also die ganzen Rohstoffe klauen. Und dazu brauchten sie natürlich die Bevölkerung. Und was haben sie gemacht? Sie haben sich sozusagen mit den vorherrschenden Machthabern, die schon dort die Königreiche besaßen, die haben sie besiegt und das wurden dann Statthalter der Engländer sozusagen. Also das heißt, die haben die Strukturen, die vor Ort waren, das waren Feudalstrukturen, haben sie mehr oder weniger übernommen von den Machtautoritäten, also von den Maharajas, und haben dann sozusagen das kombiniert mit ihrer englischen Verwaltung. Und damit das funktioniert, mussten die halt wissen, mit wem sie es zu tun haben. Und das war eine der maßgeblichen Funktionen, sage ich mal, der Wissenschaftler, die da mitgereist sind. Und das ist der zweite Blickwinkel auf diese Geschichte. Und aus dieser Perspektive ist natürlich auch Buddhismus beschrieben worden. Das heißt, die hatten so einen bestimmten Blick drauf. Und das hat erstens mit der... Also und da gibt es die Bandbreite zwischen Wissenschaftlern, die sehr christlich noch waren, bis hin zu Wissenschaftlern heute, die das sehr wohl reflektieren können, sprich ihre eurozentristische Sicht. Ja, und dazwischen finden wir alle möglichen unterschiedlichen Betrachtungen. Und die dritte Betrachtungsebene, die wieder ein wenig anders ist, auf die gleiche Geschichte, sage ich mal, ist die Betrachtungsebene aus der Sicht der Betroffenen. Und ich denke, da gibt es nochmal zwei Aspekte. Der eine Aspekt ist betroffene asiatische Buddhisten. Wie sehen die die Geschichte? Und indirekt betroffene westliche Buddhisten. Also so wie ich zum Beispiel. Also ich habe einen ganz anderen Blick auf die Geschichte als Buddhist, als westlicher Buddhist, als jemand, der in Sri Lanka geboren wurde, auf die Geschichte. Das heißt, wir haben mindestens vier verschiedene Perspektiven auf die gleiche Geschichte. Das ist der erste Punkt. Das heißt, wenn wir so eine Geschichte erzählen, sollten wir eigentlich immer reflektieren, aus welcher Perspektive heraus erzähle ich die Geschichte. Was ich jetzt mache, ist, Punkt 1, es ist meine Perspektive. Punkt 2, ich benutze natürlich Material hauptsächlich aus dieser wissenschaftlichen Perspektive, teilweise aus buddhistischen Sichtweisen. Und es ist nicht immer ganz klar, welche Sichtweise der jeweilige Autor hatte, weil das bis jetzt eigentlich sehr unüblich ist, seine eigene Perspektive darzustellen. Also zu sagen, mein Standpunkt ist der und der, ich vertrete die und die Sichtweise, ich bin so und so sozialisiert und sehe die Dinge aus der Perspektive. Ja, sondern wenn man irgendein Buch über Buddhismus liest, sagen wir sogenanntes wissenschaftliches Buch, dann hat man immer so dann wird mittransportiert, das ist objektive Beschreibung. Aber in Wirklichkeit ist es nur die Perspektive dieses persönlichen Wissenschaftlers aus seiner kulturellen Verwobenheit auf etwas. Das wird aber nicht mitreflektiert. Und wenn man das jetzt über die Zeit sieht, wo sich sozusagen diese Perspektiven auch innerhalb der Wissenschaft verändert haben, dann sieht man die Brüche, dann sieht man die Unterschiede und dann sieht man die Kultureingewobenheit der unterschiedlichen Blicke auf diese Geschichte. Gut, das sind so die unterschiedlichen Perspektiven. Dann gibt es jetzt unterschiedliche Themen, nach denen man das, was da passiert ist, sich anschauen kann. Und das letzte Mal hatte ich vier Aspekte, die so miteinander verbunden sind. Das eine ist mal die Ökonomie. Also was hat diese ganze Geschichte aus wirtschaftlicher Ebene zu tun? Also das ist der erste Aspekt. Der zweite Aspekt ist dann das Staatswesen. Also wie spielt die jeweilige Wirtschaftsstruktur mit dem jeweiligen Staatswesen zusammen? Dann der dritte Aspekt ist die Kultur. Also in welchem Zusammenhang steht die Kultur mit dem jeweiligen Wirtschaftssystem plus dem Staatsgebilde? Und ich sage mal, der Vollständigkeit halber müsste man eigentlich noch sagen, dann kommt die einzelne Person dazu mit ihrer eigenen Biografie, ja, die natürlich in diesem Netzwerk hier mit drin verwoben ist. Und ich würde noch sozusagen ergänzend dazu, beziehungsweise es bricht sich miteinander, noch drei Aspekte hinzufügen, beziehungsweise in einer anderen Begrifflichkeit hinzufügen, die wir eigentlich schon kennen. Und zwar, das ist der Ansatz nach Michel Foucault, wenn ihr euch erinnert. Und der hat ja Geschichte aus drei unterschiedliche Aspekte eingeteilt. Das eine war, das nannte er Archäologie des Wissens. Und das ist die Frage nach den Begriffen. Das heißt, jeden Begriff, den ich benutze, mit diesem Begriff transportiere ich ja bestimmte Ideen mit. Also ich setze Dinge voraus, indem ich den Begriff benutze. Zum Beispiel den Begriff Buddhismus. Damit setze ich voraus, dass es so ein Gebilde wie buddhistische Religion gibt. Und reflektiere nicht dabei, dass das ja erstmal nur ein Begriff ist. Das ist ja kein Ding, was in der Welt wirklich allein herumläuft, sondern das ist etwas, was halt begrifflich gebildet wurde. Und das kann man immer hinterfragen. Welche Begriffe benutze ich? Und wie sind die sozusagen durch die jeweilige Kultur aufgeladen und was setzen sie voraus? Die zweite Ebene, die Michel Foucault interessiert hat, und das ist auch die Ebene, die uns interessiert, ist die Genealogie der Macht, also sozusagen die Entstehung von Machtverhältnissen innerhalb des Staates, der Ökonomie und der Kultur und dann transportiert auf die jeweilige Person. Ja, also was hat sozusagen, welche Machtbeziehungen gibt es in diesen Gebilden, die wir uns anschauen? Und die dritte Ebene, das nannte er Sorge um das Selbst, wenn ihr euch erinnert, das ist der Aspekt, der uns als Person angeht. Also wie können wir sozusagen unsere eigene Position reflektieren und wie können wir etwas tun, was uns gut tut, um dann im gesellschaftlichen Kontext auch positiv handeln zu können. Das sind so die drei Ebenen nach Foucault. Und anknüpfen an die Sorge um das Selbst, habe ich einen kleinen Reminder mitgebracht. Den kennt ihr ja wahrscheinlich. Ich gebe mal rum, kann sich jeder ein Kärtchen nehmen. Und ich sag mal, das ist so, das ist der praktische Aspekt von dem, was ich hier erzähle. Das heißt, was immer mitlaufen kann bei euch, also die Frage, was hat das mit mir zu tun, die ganze Geschichte. Ja? Und ich lade mal ein als Experiment, das, was ich so erzähle über die Geschichte, die verschiedenen Strukturen, immer reflektieren. Ist das aus der Perspektive dieser egozentrischen Sichtweise? Und das ist der Mann mit dem großen Kopf, wenn ihr euch erinnert. Ja, also dieser Selbstoptimierer sozusagen, wo der einzige Fokus der eigene Bauchnabel ist. Und ich habe mal so Erinnerungsaspekte dran geschrieben, also gierig, verletzend, egozentrisch, beharrend, arrogant, getrieben, ungeduldig, rechthaberisch. Und das ist so ein bisschen die Erinnerung an unseren Alltag. Also wann fallen wir in diesen Zustand der Einengung? Und wenn wir das merken, das ist ja Teil unseres Trainings, sage ich jetzt mal, im Alltag gewahr sein, in welchem Zustand sind wir? Sind wir in einem eingeengten Zustand, also das? Oder sind wir in einem offenen, präsenten Zustand? Und das wäre die andere Seite. Da seht ihr sozusagen den Zustand der Verbundenheit. Und ich habe das mal so beschrieben als gelassen, freundlich, offen, mitfühlend, interessiert, aufmerksam, unterstützend. Und unsere Alltagspraxis besteht ja eigentlich, zumindest in einer Lesart, immer wieder gewahr sein, in welchem dieser beiden Zustände befinden wir uns. Und wenn wir merken, wir sind eingeengt, die Möglichkeit nutzen, in den anderen Zustand zu switchen. Dass uns sozusagen dieser Zustand des Verbundenseins zur Gewohnheit wird und nicht der Zustand der Egozentrik oder des Eingeengtseins. Und wenn wir uns diese Geschichte anschauen, dann werden wir feststellen, dass man sozusagen Geschichte auch in diesem Raster lesen kann. Und es ist natürlich immer die Frage, wo fängt so eine Geschichte an? Und ich fange mal irgendwo an. Und wir werden sehen, wie weit jetzt wir heute kommen. Und dann machen wir einfach das nächste Mal weiter. Ich fange an mit der Struktur zur Zeit des Buddha. Die Staatswesen zur Zeit des Buddha gab es eigentlich zwei unterschiedliche Varianten. Und ich beziehe mich jetzt von dem, was ich erzähle, auf die Texte von Heinz Bechert. Bechert. Das war ein berühmter deutscher Indologe, der relativ neutral die Dinge beschrieben hat und der so ein dreibändiges Werk über Buddhismusgesellschaft in Theravada-Ländern geschrieben hat. Also sehr, sehr ausführlich, um die 1000 Seiten, alle drei Bände zusammen. Und die erste Frage war, welche Staatsgebilde gab es zur Zeit des Buddha, als ja dieser Ansatz entstanden ist? Und das, was er sagt, das, wo der Buddha selbst herkam, nannte er Republik. Also Bechert nennt das Republik. Und das war sozusagen, die Entscheidungen sind dort in einem Gremium der einflussreichen Familien gefällt worden. Und der Chef sozusagen dieses Entscheidungsgremiums wurde von den anwesenden Teilnehmern gewählt. Und das war der Raja. Und der Chef zur Zeit des Buddha, das war der Vater von Buddha. Das war sozusagen ein Staatsgebilde, wo man Entscheidungen gemeinsam gefällt hat. Das ist das Interessante an der Idee von Republik zu dem Zeitpunkt. Da gab es mehrere Republiken in Nordindien. Und diese Republiken waren aber tributpflichtig größeren Königreichen. Und es gab zwei große Königreiche zu der Zeit. Und das waren Monarchien. Das waren eigentlich zwei Staatswesen. Und das Interessante ist, die Ursprungsstruktur der Gemeinschaft des Buddha mit seinen Anhängern war, würde man heute sagen, basisdemokratisch. Sprich, angelehnt an das, in dem System, in dem er aufgewachsen ist. Also republikanisch. Das heißt, es gab keine Hierarchie innerhalb der Mönche. Die einzige Hierarchie war das Beitrittsdatum. Das heißt, die Mönche, die länger beim Orden waren, waren vorgereiht vor denen, die weniger lang beim Orden waren. Also einfach nur zu zählen, die Jahre oder Monate. Es ging nicht um, wer es weiterentwickelt als der andere, sondern die einzige Hierarchie, die es gab, war nach Ordensalter. Und niemand konnte einem anderen etwas anschaffen, weil jeder war frei. Jeder konnte gehen und tun, was er wollte eigentlich. Entscheidungen wurden in Konsens gefällt. Das heißt, alle mussten damit einverstanden sein. Das war die Struktur des Mönchsordens. Und dieser Mönchsorden hat dann natürlich in feudalen Strukturen sich bewegt, sprich also in einem Königtum. Und da gab es zwei Könige, Pasenada und Bimbisara, das waren die zwei Könige. Und der Buddha hatte Kontakt mit beiden Königen. Und die Position des Buddha zu den Königen war die eines Beraters. Das heißt, die haben den um Rat gefragt, und er hat ihnen Ratschläge gegeben. Das war sozusagen der unmittelbare Vorteil des Königs, also der beiden Könige. Und die Beziehung des Königs zum Buddha war die eines Schutzverhältnisses. Das heißt, der König hat dafür gesorgt, dass der Mönch Sangha in Ruhe praktizieren kann. Jetzt könnte man soziologisch noch fragen, okay, aber warum macht das ein König? Was für einen Vorteil hat er, außer dass er einen guten Berater hat? Was ist sein Vorteil für seine ganzen Untertanen, wenn die sozusagen dem Buddha zuhören? Und dann müsste man sagen, dann sind wir bei einer grundsätzlichen Funktion von Religion. Das heißt, es geht im Prinzip um Stabilisation von einem Gesellschaftssystem und von der Entstehung von Kooperation von einer großen Menge von Personen. Das heißt, man brauchte irgendeine gemeinsame Geschichte, die einem das Gefühl gibt, dass man zusammengehört. Und das sind meistens irgendwelche Entstehungsmythen, wie ein Volk entstanden ist. Und wenn man aber in diesen frühen Königtümern, also was heißt früh, bis ins ganze Mittelalter eigentlich oder bis in die Neuzeit, war es immer so, es gab also Eroberer und die hatten die Herausforderung, dass sie unterschiedliche Stämme besiegt hatten. Und jeder Stamm hatte in der Regel eine Stammesreligion und die war an lokale Götter gebunden. Das heißt, die haben ihre Geschichte lokal erzählt. Und der nächste Stamm hat eine andere Geschichte erzählt und der nächste noch eine andere. Also stellt sich die Frage für so einen Imperator, der also mehrere Stämme besiegt hat, wir brauchen sozusagen eine stammesübergreifende Geschichte. Und das war in Südostasien der Buddhismus und hier in Europa war das das Christentum. Das heißt, wo alle Menschen, die sozusagen in diesem Einzugsgebiet sind, dieses jeweiligen Machthabers, im Prinzip, es gibt da feine Unterschiede, aber im Prinzip den gleichen Stand, also den gleichen Stellenwert haben. Da, und das war sozusagen eines der Aspekte von dem Ansatz des Buddha, dass der sich eigentlich gegen das indische Kastensystem gewandt hat. Weil das indische Kastensystem kann man nicht in andere Kulturen transportieren, weil das ist sozusagen an die Religion innerhalb von Indien gebunden. Aber wenn ich andere Völker besiege, brauche ich sozusagen was Übergreifendes. Und dazu hat sich der Buddhismus angeboten. Weil Buddhist kann jeder werden, da wird man nicht hineingeboren. Und der zweite Aspekt von Religionen ist immer die Frage der Ethik. Also im Christentum sind das die 10 Gebote, im Buddhismus sind es die 5 Silas. Das heißt, die Definition, wie geht man miteinander in der Gesellschaft um? Also nicht die anderen Leute umzubringen, nichts klauen, nicht die Frau vom Nachbarn vergewaltigen, sich nicht voll dopen und immer die Wahrheit sagen. Also das sind so diese 5 Sila und die helfen, so ein Staatsgebilde stabil zu halten. Und wenn das die Leute verinnerlichen, funktioniert der Staat besser, als wenn ich von außen die Gesetze machen muss und immer darauf achten muss, dass die Leute das auch ja machen. Weil dann brauche ich für jede Person eine andere Person, die die überwacht. Wenn ich es aber schaffe, dass die Leute das sozusagen von sich heraus tun, brauche ich keine extra Person, die das überwacht. Und da sind wir bei dem Thema, wie schafft es ein Staat, seine Untertanen zu kreieren. Und das ist das Thema der Sozialisation. Das heißt, es gibt immer so eine Norm in jedem Staat, die unhinterfragt von allen akzeptiert wird und in die Kinder erstens hineingeboren werden und zweitens hineinwachsen, ohne es in Frage zu stellen. Das ist bei uns so passiert. Und das ist in anderen Kulturen genauso passiert. Und der entscheidende Punkt ist, es ist auch nur eine Geschichte, aber es ist eine Geschichte, die die Leute miteinander verbindet, weil sie alle die gleiche Sichtweise haben, das gleiche Verständnis von Welt, wie Welt entstanden ist, etc., wie man miteinander umgeht und so. Okay, ein Schritt geht noch weiter. Also ich habe das jetzt hier auf der Karte nicht drauf, weil eigentlich der Fokus war Sri Lanka. Aber begonnen hat es ja in Indien und ich sage mal ungefähr hier. Pi mal Daumen. Wenn da Nepal ist, ja ungefähr hier. Zur Zeit des Buddha war das dieser Bereich. Und da ist erstmal, das war relativ beschränkt. Das heißt, der Buddhismus in Indien hat durch den Ashoka, also Kaiser Ashoka wird er manchmal genannt, das war also ein, das war der indische Machthaber, der es geschafft hat, also auch durch seinen Vater und Großvater, die sozusagen das Reich schon vorgebaut haben, aber er hat das Reich in Indien auf die größte Ausdehnung gebracht. Und zwar, das ist alles das, was hier rot ist, das hat alles zu Indien gehört, zu dem Reich von Ashoka. Ja, also fast ganz das ganze Festland, also hier rüber bis nach Bangladesch ist hier die Ecke. Und dann geht es hier rüber, hier waren die griechischen Königreiche, also indogriechischen Reiche, also noch ausgehend von Alexander dem Großen. Und die waren sozusagen dann später auch Teil von Ashoka. Und der hat in einer riesigen Schlacht um diesen Bereich, da gab es hier ein eigenes Volk, ich glaube, die hießen Kalinga oder so ähnlich. Und diese Schlacht war so grauslich, da sind 100.000 Leute gefallen, umgebracht worden. 100.000 Soldaten und 150.000 Kriegsteilnehmer verwundet. Und dieser Anblick dieser Schlacht, die der Ashoka ja geführt hat und gewonnen hat, hat ihn so erschüttert, dass er eine 180-Grad-Wende gemacht hat und Buddhist geworden ist. Und er hat in seinem ganzen Reich hat er Säulen aufstellen lassen und Felsenedikte, wo er die Lehre des Buddha darstellt. Und daher wissen wir heute, dass es den gab und wie weit das Reich auch ausgedehnt war. Und er hat zum Beispiel Tierkliniken bauen lassen, also Kliniken für Tiere. Er hat Vegetarismus gefördert. Er hat Strafen eingedämmt, glaube ich. Also das war, Und durch ihn hat sich der Buddhismus sozusagen auf das ganze Indien ausgebreitet, weil es vom Kaiser natürlich gefördert wurde. Und sein Sohn Mahinda ist also 248 vor unserer Zeitrechnung mit einem Schiff, nehme ich mal an, auf die Insel Sri Lanka gekommen und hat dort den Buddhismus hingebracht. Und vom Größenverhältnis seht ihr, dass natürlich der König in Sri Lanka sich offensichtlich, jetzt meine Interpretation, mit diesem riesigen Reich von Ashoka gutstellen wollte. Könnte man jetzt bösartigerweise sagen, in den Büchern steht drin, er war so überzeugt von der Lehre, dass er sie übernommen hat. Das ist die andere Lesart. Aber ich glaube, es gibt da immer so einen machtpolitischen Aspekt mit dabei. Aber das ist nur meine Unterstellung. Auf jeden Fall ist ab dem Zeitpunkt der Buddhismus in Sri Lanka angekommen und ohne Unterbrechung bis heute dort wird er dort praktiziert. Das ist also die Art von Buddhismus, die es als längstes gibt. Ja, also mit unterschiedlichen Höhen und Tiefen, aber erstmal eine Leistung. Und nachdem der Ashoka gestorben ist, ist dieses ganze Reich sozusagen wieder zerbröselt. Und zur Vollständigkeit halber sage ich noch, ab wann, also wie Indien entstanden ist. Das ist nämlich auch interessant. Wo ist denn das? Autsch. Ne? 500 vor unserer Zeit. Und die Leute, die also nach Indien kamen, werden also Indo-Europäer genannt, weil das sind die gleichen, die auch nach Indien kamen. Also die Leute, die nach Sri Lanka kamen, sind die gleichen, die auch nach Indien kamen. Und jetzt muss ich kurz nachlesen. Da gibt es einen Prinz, das ist so der Entstehungsmythos von Sri Lanka. Prinz Vijaya heißt er. Und der ist mit... wo steht denn das jetzt? Mit 600 Leuten oder 700 Leuten. Also der hatte so eine Gang, müsste man sagen. Und ist seinen, also kommt von irgendeinem Königreich hier aus dieser Ecke, 500 vor unserer Zeitrechnung. Und die Leute sagen, als er dort angekommen war, ist der Buddha gerade gestorben und so. Also da wird so eine Parallele behauptet. Von der Zeit kommt es nicht so ganz hin, aber das ist halt ein Mythos. Und der war so grauslich zu anderen Leuten als Prinz, offensichtlich, mit seinen Günstlingen, dass dem König und dem Ältestenrat dieses Königreichs das ziemlich auf die Nerven gegangen ist. Und die wollten ihn loswerden. Und eigentlich wollten sie ihn umbringen lassen, also verurteilen. Und das hat der König aber nicht übers Herz gebracht. Also hat er ihn verbannt, das heißt, er hat ihn in Schiffe gesetzt und sein ganzes Gefolge, das waren, ich glaube, 600 Leute oder 700 Leute, ich finde das so auf die Schnelle nicht, aber 700 Leute waren das und ihre Familien haben sie auf Schiffe verladen und ins Meer rausgeschickt. Und da sind sie sozusagen nach Sri Lanka gekommen. Und so wie in Indien, also die Indo-Europäer von Persien sozusagen Indien erobert haben, sind die natürlich auf die einheimische Bevölkerung gestoßen. Und so gab es also auch auf Sri Lanka schon Leute davor, die, sagen die Quellen, vor 500.000 Jahren ursprünglich Sri Lanka besiedelt haben. Und vor 500 Jahren vor unserer Zeitrechnung kam also dieser Prinz Vijaya und hat, es gab vier Stämme dort und hat diese vier Stämme besiegt und damit wurde er der erste König von Sri Lanka. Und die nannten sich selbst die Löwenhaften. Und die Löwenhaften, also Sima Mamsa oder so ähnlich. Und daher kommt im Staatswappen oder in der Flagge von Sri Lanka der Löwe hinein. Und so empfinden sie sich. Und die Parallele zum Buddha war die, dass als dieser Prinz Vijaya in Sri Lanka landete, zu dem Zeitpunkt ist der Buddha gestorben. Und dann wird erzählt, dass es sozusagen ein bisschen, also nicht so ganz übereinstimmend im Pali-Kanon. Es wird dann gesagt, der Buddha ist dann in den Himmel gekommen und hat dann gesagt, und hat da einen Gott getroffen, Indra, und hat dem Gott Indra gesagt, der Indra soll auf diesen Prinz Vijaya aufpassen. Und die Frage ist ja, warum sagt das dieser Indra zu diesem Vijaya? Das habe ich nicht so richtig nachvollziehen können, weil der ja an sich ein ziemlich grauslicher Typ gewesen ist. Aber das ist der Gründungsmythos von Sri Lanka und daher ist die Sichtweise offensichtlich von den Singhalesen, also das sind die Nachkommen dieser Indo-Europäer, Einwanderer, die, dass sie das auserwählte Volk Buddhas sind. Und diese Idee zieht sich durch diese ganzen 2700 Jahre oder 2500 Jahre durch.